abgehört. Der Podcast der Herzog-August-Bibliothek.
Hallo, liebe HörerInnen. Das hier ist Hab gehört. Mein Name ist Marie Adler und wir starten heute mit einer ganz besonderen Reihe, in der wir uns der Bibliothek einmal anders nähern. Nämlich nicht, wie sonst immer, über Bücher und Handschriften, sondern über die Dinge, die sich im Bestand der HAB befinden. Das Forschungsprojekt, die Herzog-August-Bibliothek in 100 Objekten, rückt, wie der Name schon sagt, 100 von diesen Dingen in den Mittelpunkt. Und was genau dahinter steckt, erzählen uns heute Dr. Elisabeth Harding und Dr. Daniela Wagner, die beide das Projekt bearbeiten.
Hallo.
Hallo.
Wir werden hier gemeinsam in den folgenden Monaten in verschiedenen kleinen Mini-Episoden jeweils ein Ding kennenlernen. Was aber verbirgt sich denn genau hinter dem Titel des Projekts, die Herzog-August-Bibliothek in 100 Objekten?
Die Idee des Projektes ist letztlich, darüber nachzudenken, wie man die Bibliothek von einer anderen Seite angucken kann. Die historische Bibliothek und die Herzog-August-Bibliothek ist eine historische Bibliothek mit einer langen Tradition, hat früher immer nicht nur Bücher in sich gehabt, sondern eben auch ganz viele andere Objekte. Mhm. Es war ganz üblich, dass in einer Bibliothek auch Globen drin waren, wissenschaftliche Instrumente, mit denen Sachen erschlossen werden konnten. Und letztlich ist es eine moderne Entwicklung, dass die Bibliothek eigentlich nur noch sich auf Bücher und auf Manuskripte konzentriert. Und das ist der Gedanke des Projektes, mal historisch darüber nachzudenken, welche Objekte schon immer oder lange bei uns waren und was diese Objekte über die Zeit eigentlich mit uns gemacht haben und wie sich die Bibliothek letztlich auch professionalisiert hat über die Jahre.
Daniela, es gibt ja inzwischen, wenn ich nicht irre, schon mehrere Bücher, die sich mit Objekten beschäftigen und manche auch mit so wahnsinnig hohen Zahlen im Titel. Ist das eine Inspiration oder auch ein Vorbild für das Projekt gewesen oder startet ihr da anders?
Genau, also es gibt mittlerweile wirklich viele Publikationen, die Dinge mit Zahlen sozusagen verbinden. Also die Geschichte der Welt in 100 Objekten ist,
genau,
glaube ich, das
sowas.
Bekannteste,
ja.
Was aus dem British Museum vor allem entstanden ist. Dann gibt es aber auch, glaube ich, recht jung ist die Geschichte der Frauen in, ich glaube, auch 100 Objekten.
Mhm.
Es gibt regionalgeschichtliche Publikationen, die dann vielleicht nicht 100, sondern mal 50 Objekte nennen, aber die Idee ist gut bekannt.
Mhm.
Und natürlich gliedern wir uns mit unserem Projekt in diese Reihe ein, das ist keine Frage. Was wir ein bisschen anders machen als viele andere dieser Publikationen, ist, dass es uns nicht darum geht, ein Themenfeld zu erschließen, wie die Geschichte der Frauen oder die Geschichte der Welt. Also wir setzen nicht ganz so groß an zum einen, sondern gucken eher auf das Regionale. Und uns interessiert tatsächlich, wie man die Geschichte der Herzog-August-Bibliothek und die Sammlungspraktiken über diese Objekte in der Sammlung erschließen kann. Also das heißt, uns geht es auch darum, wie wurden diese Objekte wahrgenommen, was sagt auch diese Wahrnehmung der Objekte über den Umgang mit diesen Objekten in der Sammlung aus, also nicht nur im Sinne von, wie benutzt man das Objekt auf der Ebene, dass es dieses Objekt ist, sondern auch, was macht die Sammlung damit, was macht der Bibliothekar damit, was machen wir heute damit. Das heißt, wir versuchen einfach nochmal eine etwas andere Perspektive mit diesem zählenden Ansatz zu erschließen.
Und wie ist die Idee entstanden?
Tatsächlich ist, glaube ich, der Ausgangspunkt für mich gewesen, dass wir im Rahmen einer Luther-Ausstellung überlegt haben, welche Objekte wir da zeigen. Und ich wurde darauf hingewiesen, dass wir Luther sogenannte Reliquien haben, also Objekte, die mit Luther in Verbindung gebracht werden. Und unter anderem verwahrt die Herzog-August-Bibliothek einen Luther-Löffel, einen Löffel, der etwa 15 Zentimeter ist und bei uns im Tresor liegt. Und es hat bei mir irgendwie die Frage aufgeworfen, was macht dieses Objekt da? Was hat es über die Jahre dort gemacht? Und was haben wir mit diesem Objekt gemacht? Und was machen wir immer noch mit dem Objekt? Also wie erzählt die Bibliothek ihre eigene Geschichte über Objekte?
Mhm.
Und wie schwer ist es für uns heute als Bibliothek, als professionalisierte Bibliothek, damit umzugehen, dass wir eigentlich mehr haben als Bücher und Manuskripte und letztlich auch es
total hinterfragt, wie wir Sachen katalogisieren zum Beispiel. Ne? Wir sind Experten darin im Umgang mit Büchern, mit Manuskripten, aber auch im Katalogisieren von Büchern und Manuskripten. Aber wir sind gewissermaßen, betreten Neuland, wenn wir uns fragen, wie sollen wir diesen Löffel beschreiben, wo sollen wir ihn verzeichnen, wo sollen wir ihn zugänglich machen, wie sollen wir ihn zugänglich machen, weil wir über die Jahre eben eine Institution geworden sind, die sich Bibliothek nennt und nicht, wie früher es üblich war, Museum. Also früher war sozusagen der Begriff einer Sammlung viel offener. Er ist über die Jahre hin zu einer Bibliothek fokussiert worden, aber dadurch, dass es früher eben viel mehr war, Zusammengehörendes war, müssen wir jetzt darüber nachdenken, wie gehen wir damit um mit den Reliquien, beziehungsweise wie gehen wir mit den Objekten um, die heute noch bei uns sind. Und letztlich würde ich auch sagen, dass es nicht nur ganz historische Objekte sind, sondern tatsächlich auch Objekte, die später zu uns gekommen sind. Also wir kriegen immer noch Objekte zu uns, die werden aus unterschiedlichen Kontexten kommen, sie als Nachlassgeschenke, kommen sie zu uns und wir als Bibliothek tun uns gewissermaßen schwer damit oder müssen erst noch lernen, damit umzugehen, dass wir mehr sind als eine Buch- und Manuskriptsammlung.
Klar, wahrscheinlich sind im OPAC, in unserem Bibliothekskatalog, bisher keine Objekte zu finden, oder?
Es ist ein Objekt, das sozusagen im klassischen Sinne ein Objekt ist, inzwischen verzeichnet worden, nämlich eine Medaille. Und das erst vor ganz kurzem, als wir eben darüber nachgedacht haben, ist das sinnvoll und es ist gewissermaßen erprobt worden, wie es aussehen würde, wenn wir in einen OPAC Objekte eintragen. Nun muss man wissen, dass das eine Entwicklung ist, die gewissermaßen alle Bibliotheken erfasst. Es gibt diesen Titel der Bibliothek der Dinge. Andere Bibliotheken haben Spiele, haben Kartenspiele zum Beispiel, verzeichnen die auch. Und so gibt es inzwischen für den Katalog durchaus für das Verzeichnen von Objekten Ansätze, wie man das macht. Aber dadurch, dass wir nicht eine klassische Bücherei sind, die solche Objekte hat, müssen wir als historische Bibliothek nochmal drüber nachdenken, wie wir uns dazu positionieren.
Ich habe ganz viele Fragen auch dazu, welche moderneren Objekte jetzt noch in den Bestand kommen.
Naja, zum Beispiel, wenn wir eine Nachlassschenkung haben, werden manchmal uns die Möbel mitgeschenkt.
Ach so.
Die Schränke, in denen diese Sachen gewesen sind.
Zusammen mit den Büchern.
Zusammen mit den Büchern, genau. Ah. Oder es werden kleine Objekte, die in den Schränken mit drin waren, auch irgendwie an uns gegeben. Und wir müssen damit dann umgehen. Natürlich würden wir die nicht entsorgen, aber klassischerweise sind wir heute eine Bibliothek und tun uns entsprechend schwer damit, dann mit solchen Objekten umzugehen.
Eine Bibliothek mit begrenztem Platz.
Mit begrenztem Platz, aber eben auch mit einem professionalisierten Auftrag. Unser Auftrag ist, und dafür werden wir bezahlt, Bücher und Manuskripte bereitzustellen. Ja. Und das andere ist Teil von uns, aber eben ein Auftrag, der sich gewissermaßen noch entwickeln muss, wenn man so will.
Was versteht ihr denn in diesem Zusammenhang überhaupt unter Objekt? Gibt es da Kriterien? Ist das alles außer Bücher?
Das ist eine schwierige Frage, schwierig zu beantworten. Insofern, als das ursprünglich, als das Projekt angedacht worden ist, es um vor allem die historischen Objekte ging, die historisch gewachsen bei uns sind und von denen wir relativ schnell sagen konnten, ein Löffel ist nicht, ein Buch ist nicht ein Manuskript. Aber umso mehr wir uns mit dem Projekt beschäftigt haben, umso mehr war klar, dass diese Grenze natürlich immer wieder eine ist, die in historischen Zeiten unterschiedlich zu sehen ist, weil eben die Bibliothek als solches sich auch eben erst herausdifferenziert hat. Also das, was vorher eine Sammlung war, die konnte durchaus eben solche Sachen wie Löffel zusammen mit Büchern denken. Heute trennen wir das. Sodass ich sagen würde, einerseits muss man das historisieren und darüber nachdenken, wie hat sich das verändert über die Zeit. Das andere ist, für mich ist es gar nicht so wichtig zu sagen, das ist ein Nicht-Buch oder Nicht-Manuskript. Die Bibliothekare würden hier von Non-Book-Items sprechen. Sondern für mich ist eher die Frage, welches Objekt steht am Rande der Sammlung und hat aber trotzdem am Rande der Sammlung eine wichtige Geschichte, über die man reden muss oder die letztlich uns besser verstehen lässt, wie die Bibliothek sich verändert hat. Also in dem Projekt untersuchen wir tatsächlich die Geschichte von Teppichen. Hm. Wir untersuchen die Geschichte von Möbeln. Wir untersuchen die Geschichte von Büsten. Wir untersuchen aber auch die Geschichte von Buchschnallen. Und jetzt könnte man sagen, okay, Buchschnallen sind eigentlich Teil eines Buches. Aber für mich wäre eher entscheidend die Frage, inwiefern können wir über die Art und Weise, wie mit diesen Objekten umgegangen sind, am Rande gewissermaßen der Sammlung, also das, was nicht Kern der Sammlung ist, verstehen, was eigentlich der Kern der Sammlung ist. Also wo hat sozusagen über die Jahrhunderte immer wieder die Bibliothek darüber nachgedacht, was gehört zu uns, was gehört irgendwie nicht zu uns, ist aber irgendwie da und wir versuchen, diese Objekte genauer anzugucken.
So erklärt sich dann auch der Titel, die Herzog-August-Bibliothek in 100 Objekten. Es geht letztlich um die Institution und ihre Praktiken, ja?
Genau, es geht um die Institution und die Sammlung und wie die über die Jahrhunderte sich entwickelt hat und welches Selbstverständnis letztlich auch die Institution über die Jahrhunderte hatte.
Mhm. Sind es denn wirklich 100 Objekte, Daniela?
Wir haben das Ziel, dem Titel entsprechend wirklich 100 Objekte genauer anzugucken.
Wow. Mhm.
Also wir haben vor, ein Band herauszubringen, in dem kurze Essays zu 100 Objekten stehen, ergänzt durch eine Einleitung, die das Ganze einordnet. Aber natürlich haben wir in der Bibliothek sehr viel mehr als 100 Objekte. Das heißt, wir müssen eine Auswahl treffen.
Wie macht ihr das?
Ja, also zum einen ist es natürlich die Perspektive, welche Objekte lassen sich gut erschließen, wo können wir Dinge herausfinden. Bei manchen Objekten wissen wir schon ein bisschen mehr, bei manchen weniger. Das heißt, wir müssen einerseits ein bisschen pragmatisch schauen, zu welchen Objekten lässt sich etwas erforschen. Zum anderen gucken wir aber natürlich auch ein bisschen danach, ob wir vielleicht ExpertInnen für Objekte, die Elisabeth und ich jetzt noch nicht so gut kennen, finden, denen wir das dann übertragen. Also wir arbeiten auch mit vielen externen AutorInnen, ExpertInnen zusammen. Und so ist dann sukzessive mit verschiedenen Perspektiven, verschiedenen Überlegungen diese Gruppe der 100 entstanden, die wir im Projekt genauer bearbeiten.
Ein tolles Ziel. Und in diesem Band, der am Ende des Projekts stehen soll, sind dann also idealerweise letztlich 100 verschiedene Essays von 100 verschiedenen Personen?
Von nicht ganz 100 verschiedenen Personen, weil die eine oder der andere glücklicherweise auch 2, vielleicht auch 3 Beiträge schreibt. Aber im Grunde ist das Prinzip, die Idee, genau.
Ich freue mich ganz doll, dass wir, auch wenn dieser Band mit den einzelnen Geschichten dann erst am Ende des Projekts steht, dass wir jetzt schon einen kleinen Sneak Preview vielleicht kriegen und schon mal ein paar Einblicke. Aber was ich jetzt gehört habe, ihr könnt also nicht nach persönlicher Neugierde auswählen. Ihr könnt nicht ein Objekt sehen und dann sagen, okay, und das ist es jetzt, das untersuchen wir jetzt. Gab es denn auch Herausforderungen? Gab es auch Objekte, die ihr gerne einbezogen hättet, aber nicht konntet, vielleicht auch aus restauratorischen Gründen?
Also bisher sind wir noch nicht völlig gescheitert an Objekten, würde ich sagen. Aber natürlich, wie ich es gerade auch schon angedeutet habe, gibt es Objekte mit größeren Herausforderungen. Und natürlich ist das Restauratorische auch immer eine wesentliche Frage. Mhm. Also wir haben zum Beispiel eine Amelar-Sphäre, das ist ein sehr herausforderndes Objekt. Eine Amelar-Sphäre, das ist ein astronomisches Instrument, mit dem die Bewegungen der Himmelskörper nachvollziehbar werden. Also es ist beweglich, es besteht aus verschiedenen ineinander gesetzten Ringen und unseres, und das ist das Besondere an unserem Objekt, ist aus Holz, also unsere Amelar-Sphäre. Und sie ist in verschiedenen Ringen gebrochen. Die Beschriftung und Papierbeklebung ist nicht mehr sehr stabil. Zuletzt war sie zusammengeknotet, damit nichts passiert. Und das ist natürlich so ein Objekt, wo es schon auf der Ebene des Anschauens schwierig wird, wo wir schauen müssen, wie finden wir einen guten Weg, dass wir dieses sehr besondere Objekt in unserem Projekt bearbeiten. Und aber auch versuchen, diesem Objekt nicht noch mehr anzutun, im Sinne von es möglichst selten bewegen, herausholen aus der Verpackung.
Aber die Herausforderung habt ihr angenommen?
Ja, wir haben auch mit Unterstützung der KollegInnen aus der Restaurierwerkstatt und den Sondersammlungen versucht, so viel wie möglich von dem Objekt zu sehen und müssen jetzt schauen, dass wir noch einen Experten, eine Expertin finden, der sich vielleicht mit diesem Objekt auseinandersetzen möchte und einen kleinen Beitrag für unseren Band schreiben möchte.
Spannend. Heute habt ihr aber ein anderes Objekt in Häkchen mitgebracht. Natürlich leider nicht wirklich mit ins Tonstudio gebracht, das dürfen wir nicht, aber gedanklich habt ihr es mitgebracht. Und du hast es auch schon am Rande erwähnt, Elisabeth. Worum handelt es sich?
Das Objekt, das mich zunächst am meisten fasziniert hat, also gewissermaßen mein erstes Lieblingsobjekt, war der sogenannte Lutherlöffel. Mhm. Ein 15 cm langer, silber-feuervergoldeter Löffel, der schon im 17. Jahrhundert an der Herzog-August-Bibliothek war, die damals natürlich nicht Herzog-August-Bibliothek hieß, aber an der Bibliothek war und als eine Rarität von Lutherow beschrieben worden ist. Mhm. Also es gab Gäste, die in die Bibliothek gekommen sind, die Führungen dort erlebt haben und die beschrieben haben, dass sie den Löffel gesehen haben. Eine Rarität von Luther.
Du hattest gesagt, der Löffel ist Silber, Feuer, vergoldet. Diese Praxis ist mir jetzt noch nicht ganz so vertraut. Kannst du vielleicht einfach mal beschreiben, wie der aussieht? Glänzt der? Glitzert der?
Der Löffel würde glänzen, wenn man ihn polieren würde. Das tun wir nicht. Mhm. Er ist angelaufen schon eine ganze Weile und ist entsprechend grau, würde man wahrscheinlich sagen. Er ist aber feuervergoldetes Silber, 15 cm, also ein ganz schön großes Objekt mit einer Laffe von etwa 5 cm, also mehr als ein üblicher Daumen, würde ich sagen.
Und was ist eine Laffe?
Eine Laffe ist die kleine Schüssel am Beginn eines Löffels, also mit der man gewissermaßen die Suppe aufnehmen würde, wenn er denn zum Suppenessen benutzt worden wäre. Mhm. Aber man kann relativ schnell erkennen durch sozusagen die Größe, aber eben auch durch die Tatsache, dass er floral graviert ist, dass er Monogramme drauf hat und schön, also der Stiel des Löffels ist auch gedreht, ist ein wirklich sehr, sehr fein gearbeitetes Silber, dass man schon von dem Objekt her erkennen kann, dass es nicht der übliche Holzlöffel ist, sondern durchaus was von Anfang an gedacht worden ist als ein Objekt der Repräsentation. Ich will nicht sagen, dass dieses Objekt nie genutzt worden ist, aber es hatte schon immer ganz klar auch einen repräsentativer Zweck. Was mich an diesem Löffel besonders fasziniert hat, war nicht nur, dass er schon so alt ist und irgendwie zwischen unseren Büchern und unseren Manuskripten steckte, sondern auch, dass er eine Datierung drauf hat, 1557.
Okay.
Und eine kleine Inschrift und die Initialen ML. Und ML steht tatsächlich für Martin Luther. Zumindest ist das die Ausdeutung, die eben schon im 17. Jahrhundert zu finden war.
Darf ich einmal ganz kurz zwischenfragen? Du hast jetzt gesagt, der zwischen unseren Büchern steckte. Das ist ein sprachliches Bild, richtig?
Das ist natürlich ein sprachliches Bild. Nein, er steckt im Tresor, gut versteckt, gut verwahrt, aber tatsächlich, wenn man so will, dann doch in Regalen, die irgendwie dazwischen den anderen wichtigen Objekten sind, die wir haben. Mhm. Die Datierung macht das Ganze insofern spannend, als 1557 tatsächlich nur ein Datum ist, das nicht so ganz optimal mit Luther in Verbindung gebracht werden kann.
Ah, schade. Warum?
Also ja, man könnte sagen, er ist ein Löffel mit ML, der irgendwie Luther gehört hat. Mhm. Aber wenn man weiß, dass Luther dann schon tot war, 1557, ist die ganze Idee, dass dieser Löffel vielleicht einer gewesen ist, mit dem Luther Suppe gegessen hat oder mit dem er seine Tischgemeinschaften, wir wissen, dass Luther viele Tischgemeinschaften hatte, wo er irgendwie mit anderen Personen sich auseinandergesetzt hat, diskutiert hat und gleichzeitig gegessen hat. Diese Idee der Gemeinschaft ist in dem Löffel repräsentiert, aber mit der Datierung schlecht in Verbindung zu bringen.
Weil wir davon ausgehen, dass die Datierung bei Herstellung des Löffels gemacht wurde.
Weil wir davon ausgehen müssen,
dass zumindest eine Datierung gewählt worden ist, die jenseits seines Lebens, seiner Lebenszeit gewesen ist. Also ja, es gibt reformatorische Daten, die damit festgehalten worden sein können. Es kann durchaus sein, dass man auf irgendwas verweisen wollte, was reformatorisch war, also nach seiner Lebzeit. Aber es ist nicht der Löffel, den er, also Rarität von Luther ist damit schwer zu begründen. Und tatsächlich, und das finde ich sehr spannend, hat auch die Personen, die mit diesem Löffel sich auseinandergesetzt haben, auch in der Zeit vor uns schon unglaublich umgetrieben. Und ein Direktor der Herzog-August-Bibliothek im 19. Jahrhundert ist dann eben auch auf die Idee gekommen, das Ganze umzudatieren. Nicht, dass er am Löffel angefangen hat, rumzuritzen. Nein, er ist der Meinung gewesen, dass das falsch gelesen worden ist und hat das Ganze vordatiert auf 1537 und hat dann also sozusagen aus der 5 mal schnell in seiner Datierung eine 3 gemacht, um das Ganze in die Lebzeit von Luther zu setzen und hat das so auch verkauft.
Macht natürlich auch was her.
Nun haben wir in fototechnischen Untersuchungen wirklich ganz gut belegen können, dass das Datum 1557 ist, dass das was eingeritzt ist. Es ist mir gar nicht so wichtig zu sagen, ob es wirklich zu Luthers Zeiten genutzt worden ist oder nicht, aber es zeigt, wie sehr auch in der Bibliothek man irgendwie einen Versuch betrieben hat, das für sich selber handhabbar zu machen oder anzueignen. Und für den Direktor des 19. Jahrhunderts der Bibliothek war eben die Idee, dass das ein Lutherlöffel ist, der wirklich auch in die Zeit Luthers gehört, einfach unglaublich wichtig. Jetzt kann man fragen, warum? Und ich glaube, meine Antwort darauf ist, dass die Bibliothek sich sehr stark als eine Institution der Reformation des protestantischen Glaubens verstanden hat über die Jahrhunderte und es einfach für die Bibliothek so wichtig war, dass sie ein Objekt hat, das so nah an der Reformation dran ist, dass es für jemanden wie ein Direktor des 19. Jahrhunderts schwer war, zu sagen, okay, ich möchte diese uneindeutige Geschichte einfach vereindeutigen, damit sie noch besser passt zu dem Selbstverständnis der Bibliothek. Und für mich ist das ein schönes Beispiel dafür, wie man diese Objekte nochmal genauer anguckt. Nämlich man guckt nicht nur das Objekt an, wo es liegt, sondern auch, was das Objekt uns selber sagt. Also was sagt das Objekt? Aber vor allem auch, was sagen andere über das Objekt? Also es geht uns ganz stark auch um diese Rezeptionsgeschichte der Objekte. Und die gibt uns einen Zugang, um die Bibliothek zu verstehen.
So verbinden sich dann die vielen Geschichten der einzelnen Objekte zu einer größeren Geschichte der HAB oder ihrer Rezeptionsgeschichte.
Genau, es ist sozusagen die Geschichte der Herzog-August-Bibliothek in 100 Objekten, also ein Zugang zu der Sammlung und der Institution, mit der wir heute uns auseinandersetzen.
Ich möchte eigentlich noch viel mehr fragen, aber ich glaube, zur tieferen Auseinandersetzung mit diesem Lutherlöffel, ich sage jetzt mal nicht Luthers Löffel, muss ich dann doch auf den Essay warten, der am Ende des Projekts stehen wird. Natürlich stellen wir von diesem Löffel und auch den folgenden Objekten, die wir hier noch so besprechen werden, Bilder bereit, die Sie sich auf Instagram anschauen können und natürlich auch auf unserer Webseite. Die entsprechenden Links finden Sie wie immer in den Shownotes. Das war's für heute schon mit Hab gehört und auch mit unserer ersten Folge in dieser Reihe, in der wir die Dinge der Herzog-August-Bibliothek betrachten. Beim nächsten Mal gehen wir das Ganze etwas anders an. In der nächsten Episode bringt Elisabeth nämlich wieder ein Objekt mit, verrät aber nicht gleich, worum es sich handelt. Seien Sie gerne dabei, liebe ZuhörerInnen, und raten Sie mit. Tschüss und bis ganz bald. Hab gehört ist eine Produktion der Herzog-August-Bibliothek. Aufnahme und Postproduktion Landesmusikakademie Niedersachsen. Redaktion Marie Adler. Sounddesign Klingebiel Creative.